ARD. Wir haben den Antrag gestellt, weil wir ein Problem haben. Es wird von Menschen aus Partei und Umfeld das Hamas-Massaker als legitimer Widerstand glorifiziert, die mörderische Ideologie des Islamismus verharmlost, gegen das Existenzrecht Israels agitiert, zu Gewalt gegen Israelis aufgerufen. Es werden Friedensbemühungen denunziert, es wird die Shoah verharmlost.
Unter anderem fällt da der Begriff eliminatorischer Antisemitismus. Diesen Begriff jetzt zu nutzen, um mit dem Finger zu zeigen auf andere Gruppen, das ist Holocaust-verharmlosend und das wollen wir so nicht stehen lassen.
Das, was in Gaza geschieht, legitimiert keinen Antisemitismus. Aber ein Antrag gegen Antisemitismus und für Menschenrechte, der 1400 tote palästinensische Kinder erbarmungslos vergisst, dem fehlt die Dimension, die Empathie glaubwürdig macht.
Der Parteitag hat das Massaker damit als nicht antisemitisch bezeichnet. Für uns, für mich, ist damit keine Grundlage mehr gegeben, weiter an diesem Parteitag teilzunehmen.
Bitte, bitte auch jetzt, das war, jetzt hört bitte auf.
So hatte sich die Berliner Linke ihren Landesparteitag am vergangenen Freitagabend nicht vorgestellt, aber so kam es. Trauriger Höhepunkt war ein Eklat rund um einen Antrag zum Thema Antisemitismus. Und damit herzlich willkommen zur Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast des RBB für Berlin und Brandenburg. In dieser Folge analysieren wir, was bei der Berliner Linken passierte und was noch passieren könnte. Droht die Partei an der Antisemitismusdebatte zu zerbrechen? Außerdem lösen wir einen Cliffhanger aus der vergangenen Woche auf und sprechen darüber, wie die konstituierende Sitzung des neuen Landtags in Brandenburg lief, inklusive der Information, wem Manfred Stolper auf der Herrentoilette mal das Du anbot. Das alles heute in der Spreepolitik mit Sabine Müller aus der Berliner Landespolitikredaktion. Wir starten in Berlin und mit der Linken. Wir haben es eben im Intro gehört, da war richtig was los auf dem Parteitag. Deswegen habe ich die Töne auch ein bisschen länger stehen lassen, damit man da mal einen Eindruck bekam. Die Partei ist in Aufruhr und darüber will ich sprechen mit meinen Kollegen Boris Hermel und Sebastian Schöbel. Hi ihr beiden, ich freue mich schon auf eure Einschätzung in einer nicht ganz einfachen Gemengelage.
Ja, grüß dich, hallo.
Hallo.
Lass uns doch erstmal inhaltlich klären. Was ist denn da tatsächlich passiert am Freitagabend? Also wer hat da welchen Antrag gestellt, eingebracht und wer wollte welche Änderungen?
Ja, also ich war mit dabei, auch bis zum Schluss. Tatsächlich so emotional, wie die Töne das jetzt gerade haben klingen lassen, war es dann auch. Also wenn Menschen dann unter Tränen erstickter Stimme irgendwie am Mikrofon sagen, für mich ist hier Schluss. Leute sich, also die eigentlich Parteigenossen sind, die sich gegenseitig anbrüllen und sich die Verharmlosung des Holocausts oder die oder andere Sachen vorwerfen, dann ist das schon ziemlich krass. Und es geht im Endeffekt geht es um einen Antrag, der hatte auf dem Parteitag die Nummer A4, Antrag Nummer 4. Und letztlich hat das ein relativ großes Bündnis, relativ viele Leute, darunter bekannte Linkpolitiker wie eben Sebastian Schüsselburg, Klaus Lederer,
nochmal kurz Katharina sagen, Schubert. Wer die Leute sind, also für die, die es nicht alle kennen, Klaus Lederer, früher Kultur.
Kultursenator, genau. Sebastian Schüsselburg, der relativ bekannte Haushaltsexperte der Linken. Katharina Schubert, die hier die Partei in Berlin schon angeführt hat als Landeschefin. Und andere und diverse Bezirksverbände der Linken haben eben diesen Antrag eingebracht, indem sie sich zum Teil sehr kritisch mit linkem Antisemitismus auseinandergesetzt haben und auch sehr kritisch mit der eigenen Partei ins Gericht gegangen sind und gesagt haben, wir müssen anerkennen, dass wir da ein Problem haben. Und es kann nicht sein, dass Leute aus unserer Partei sich gemein machen mit Menschen, die am Ende dann mit der Hamas zusammen hier in Berlin oder anderswo den Widerstand der Hamas, der Palästinenser gegen Israel glorifizieren und dabei völlig vergessen, dass die Hamas eine antisemitische Terrororganisation ist.
Könnte man denken, könnten alle zustimmen. Fanden aber nicht alle gut so.
Nee, aber schon da wird es komplex. Es gab dann Änderungsanträge, mehrere, die wir auch nochmal durchflöht haben. Die liegen jetzt hier vor mir. Ich habe da Klebchen dran geschrieben, ich habe das mit Notizen versehen, weil es wird dann wirklich irgendwann hochkomplex. Und am Ende des Tages haben die Antragsteller rund um Klaus Lederer, glaube ich, der bekannteste Wortführer aus dieser Gruppe, nicht damit gerechnet, dass dann so viele von den Änderungsanträgen durchkommen. Und die wollten im Prinzip essentielle Teile von diesem Antrag, der ein Signal senden sollte. Die Linke setzt sich im Kampf gegen den Antisemitismus gemeinsam eben dagegen ein. Die haben essentielle Passagen daraus geschrieben. Da geht es um die Definition des Wortes Antisemitismus. Was ist antisemitisch? Es sollten Passagen rausgestrichen werden, in denen kritisch mit linkem Antisemitismus umgegangen werden sollte, weil man das so nicht verstanden haben wollte. Und dann ist es am Ende, ich glaube, sukzessive eskaliert, Boris. Oder wir haben uns den ganzen Parteitag auch noch mal im Mitschnitt angehört. So peu à peu kam dann diese Welle einfach ins Rollen.
Ich war selber nicht dabei. Ich habe es dann eben nochmal nachgehört alles. Und das beeindruckendste Phänomen oder bemerkenswerteste Phänomen für mich war tatsächlich diese Gruppe um Klaus Lederer. Da ist auch Elke Breitenbach dabei, die frühere Sozialsenatorin. Also Regierungslinke, ehemalige Regierungslinke. Die mussten dann in einem sehr langsamen und quälenden Prozess mitkriegen, dass immer wieder Passagen ihres Antrags ihnen rausgestimmt wurden. Und irgendwann war der Moment gekommen, wo dann auch noch eine Delegierte aus Mitte, Martha Kleedörfer, dann diesen Satz, den wir vorhin auch im Intro gehört haben, gesagt hat, wenn ihr von dieser Art von Antisemitismus sprecht und den verurteilen wollt, dann verharmlost ihr den Holocaust, weil das Wort eliminatorischer Antisemitismus, das gilt nur für den Holocaust, das kann man nicht auch auf den Hamas-Angriff beziehen, deswegen ist es eine Verharmlosung des Holocaust. Das hat das Ganze zum Überlaufen gebracht und da hat dann am Ende, wir haben es auch gehört, Halina Wawczyniak, ehemalige Bundestagsabgeordnete, auch im Lederer-Lager, gesagt, das geht nicht, unter Tränen erstickter Stimme, und ist dann gegangen und mit ihr eigentlich alle anderen auch, die diesen Antrag dann vorher zurückgezogen haben und eben nicht durchkriegen konnten.
Was ich mich ja gefragt habe, so ein Parteitag, man versucht ja meistens, ich weiß nicht, alle Parteien schaffen das, versucht man ja so ein bisschen durchzuchoreografieren. Und man hat natürlich gewusst, Israel, Hamas, Antisemitismus, Gaza ist ein super kontroverses Thema. Hat da vorher keiner geahnt, dass es so kommen könnte? Hat es da keine parteiinterne Abstimmung gegeben? Hat man da nicht versucht, die Lage vorab zu entschärfen?
Also ich weiß, dass dieser Antrag von Klaus Lederer und seinen Unterstützern wochenlang in Vorbereitung gewesen ist. Man hatte dazu auch noch mal Treffen vor diesem Parteitag, hat versucht, mit dem anderen Lager, von dem man wusste, dass es das gibt, noch mal versucht, Gespräche zu führen. Kann man da irgendwie zusammenkommen? Kann man sich irgendwie als linke Partei bei diesem Parteitag gegen Antisemitismus stellen, ohne diese ganzen Wunden aufzureißen, die es dazu gibt, ohne die große, tiefe, kontroverse Debatte dann nochmal aufzumachen? Es gab schon mal einen Parteitag dieses Jahr, da ist das noch gelungen.
Dieses Mal nicht wirklich gelungen, da haben sie es schlicht einfach nicht abgestimmt.
Ja, gut, so kann
also im Prinzip, ja. Im Prinzip ist das, Elke Breitenbach hat auf dem Parteitag jetzt gesagt, als Replik auf Ellen Brombacher, die wir eben auch gehört haben am Anfang, die mit den palästinensischen Kindern erwähnt hat, dass diese Debatte oder diese Spaltung innerhalb der Berliner Linken bereits seit anderthalb Jahren oder fast zwei Jahren läuft. Und man konnte das, Sebastian hat es eben angesprochen, im April auf dem Parteitag auch schon sehen. Da gab es auch aus dem Kreisverband Neukölln und auch aus dem Kreisverband Mitte, die diesmal wieder Anträge gestellt haben, schon Anträge, die das Wort Völkermord drin hatten und so weiter, Israel verurteilen wollten, ihnen den Völkermord vorgeworfen haben. Da hat der Parteitag es aber noch geschafft, über eine Parteitagsregie, was du eben angesprochen hast, dafür zu sorgen, dass es eine Nichtbefassung dieses Antrags gab. Mit dem Argument, wir lösen den Nahostkonflikt hier nicht auf der Berliner Landesparteitagsebene der Linken. Und dann gab es dann keine Abstimmung. Jetzt gab es eben doch eine Abstimmung. Also die Vorbereitung, die du angesprochen hast, was Klaus Lederer da organisiert hat und die anderen, das war der Versuch, zu einer klaren Entscheidung zu kommen, zu einer Richtungsentscheidung, da stehen wir Berliner Linken. Und das ist eben nicht gelungen. Und das macht diese Spaltung gerade extrem schwierig für alle Beteiligten.
Und Klaus Lederer hat ja auch ganz klar in seiner Rechtfertigung oder in der Begründung für diesen Antrag dann gesagt, ohne Wenn und Aber. Und da war auch schon klar, und schon da merkte man in seiner Stimme auch an, der war extrem geladen, der saß in diesem Parteitag wirklich unmittelbar vor mir. Und man hat ihm ansehen können, das ist ja eigentlich, er ist ja bekannt dafür, dass er eigentlich so ein cooler Typ ist, so ein lässiger Typ, rennt immer rum mit seinem Hoodie-Pullover und ist eigentlich ein total...
Nicht aus der Ruhe zu bringen.
Der, ist nicht aus, der lacht auch jeden an, der scherzt auch mit rum und so, der wirkt immer so locker und der... Dem sind die Gesichtszüge wirklich im Verlaufe dieses Parteitagabends dann immer mehr entgleist. Und irgendwann fing er dann an, laut zu rufen in Richtung der Bühne, wenn die andere Seite gesprochen hat, dass die gar nicht verstehen, worum es da geht. Und der Angriff der Hamas, das ist antisemitisch, Punkt, Ende, aus. Und man hat auch immer mehr gemerkt, dass die sich am Ende auch nicht mehr miteinander verständigen konnten. Also es war dann auch teilweise gar nicht klar, haben die sich jetzt missverstanden? Und die junge Dame, die dann auf der Bühne gesagt hat, nein, aber ihr verharmlost doch den Holocaust, wenn ihr mit den Begrifflichkeiten da nicht sauber umgeht. Und hat sich dann dafür entschuldigt. Also der war gar nicht klar, was sie da gesagt hatte. Und der Höhepunkt für mich war dann, und das war diese Aufregung, die wir am Anfang auch gehört haben, ist dann, wenn die ehemalige Sozialsenatorin Elke Breitenbach, schon angesprochen worden, die zeigte dann nur noch wütend die Stinkefinger Richtung dem anderen Lager und stürmte aus dem Saal. Ein Saalordner rannte hinter ihr her, rief, Fräulein, Fräulein, was sie schon merkwürdig fand, aber der war selber geladen. Also kompletter Eklat.
Es gibt ja also in der Linken selbst und auch in den Medien, sehr unterschiedliche Lesarten dessen, was da auf diesem Parteitag passiert ist. Also es gibt die einen, die sagen, das war ein handfester Antisemitismus-Skandal, da hat irgendein, ja, hat sich linksradikaler Israel-Hass irgendwie Bahn gebrochen, seine hässliche Fratze gezeigt. Es gibt aber auch andere, zum Beispiel der Taz-Kollege Erik Peter, der hat kommentiert, nein, das sei kein Antisemitismus-Skandal gewesen, das sei ein Kampf um Begrifflichkeiten gewesen, sei Ausdruck von Kompromisslosigkeit gewesen und auch von einem innerparteilichen Machtkampf. Was ist denn da eure Einschätzung?
Also stimmt, es ging zum Teil tatsächlich um Begrifflichkeiten. Schwierige Begriffe, die, glaube ich, außerhalb dieser, erstens der Linken, aber auch außerhalb des akademischen Kreises, der sich mit dieser ganzen Frage beschäftigt, die allermeisten gar nicht kennen durften. In dem Antrag, den das Lager um Klaus Lederer gestellt hat, wurde sich berufen bei dem Begriff, was ist eigentlich Antisemitismus, auf eine etwas ältere Definition, nämlich der von der International Holocaust Remembrance Alliance, die schon vor ein paar Jahren im Prinzip Antisemitismus so definiert hat, dass da zum Teil auch die Kritik am Staat Israel und dem Vorgehen des Staates Israel, dass darin schon Antisemitismus zu erkennen ist und dass das teilweise auch antisemitisch ist. Und dann hat aber das Lager, um die diesen Antrag gerne ändern wollten, die wollten eine andere Definition von Antisemitismus nehmen, nämlich die etwas neuere, die Jerusalemer Erklärung von, ich glaube, 200 Wissenschaftler waren es am Ende, die sich zusammengetan haben, um Antisemitismus noch etwas anders zu formulieren. Und das ist eine sehr viel engere Definition, wo ganz klar unterschieden wird zwischen Antisemitismus, wirklich reiner Antisemitismus, Hass gegen Juden und Kritik am Staat Israel. Die wollten das auseinanderhalten. Und über diesen Begriff allein hat man sich bei diesem Parteitag schon furchtbar zerfetzt und super gestritten. Und das heißt, es geht am Ende auch wirklich um Begriffe. Und da merkt man einfach, wie vermint dieser gesamte Nahostkonflikt ist. Man kann eigentlich da nirgendwo in den Diskurs einsteigen, ohne irgendwo irgendjemanden emotional oder anders zu verletzen.
Also Begrifflichkeiten oder auch Machtfragen?
Machtfragen auch. Ich würde gerne das nochmal ergänzen, was Sebastian eben gesagt hat. Da komme ich gerne zu den Machtfragen. Das ist aber nicht nur ein akademischer Streit um Begriffe, weil dieser Streit hat eine Ausformung in der Realität, nämlich auf den Straßen von Neukölln zum Beispiel gehabt. Am Ende August gab es eine große Demo, organisiert vom linken Verband Neukölln. Ferhat Kotschak ist da aufgetreten, der Neuköllner Abgeordnete, sein Mitarbeiter, der gleichzeitig der Vizechef des Bezirksverbandes ist. Noch andere Neuköllner Linke, die teilweise im BDS unterwegs sind, also dieser Israel feindlichen Organisationen und sehr kritischen Organisationen, und die haben eine Demonstration pro-palästinensisch mit organisiert, bei der Steine geflogen sind, die verbotenen Sprechchöre From the River to the Sea und so weiter und Israel das Existenzrecht aberkannt wurde. Das ist genau das, was solche Geschichten sind genau der Anlass für diesen Antrag von Klaus Lederer und den anderen, zu sagen, das geht nicht. Das können wir im Namen der Linken nicht machen. Und das machen die aber. Und da verläuft auch ein sehr realer Spalt innerhalb der Berliner Linken. Es geht nicht nur um abstrakte Begrifflichkeiten.
Das stimmt, ja.
Und dann zur Machtfrage nochmal. Klar, es ist eine Machtfrage. Das Regierungslager rund um Frau Breitenbach und Herrn Lederer hat bis jetzt in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer auf Parteitagen eine Mehrheit gehabt.
Du meinst das, also die Leute, die früher regiert haben, das Ex-Regierungslager?
Die auch sich für Regierungsbeteiligung immer ausgesprochen haben. Also die sogenannte progressive Linke. Das ist Klaus Lederer, das ist Elke Breitenbach, das ist Sebastian Schlüsselburg, du hast ihn angesprochen, solche Leute. Die haben immer eine Mehrheit gehabt. Und die kriegen jetzt zum ersten Mal mit und teilweise ist es nicht ganz überraschend, weil der Prozess dauert ja schon eine ganze Weile. Wir haben von dem April-Parteitag ja auch schon gesprochen, dass ihre immer knapper werdende Mehrheit immer mehr bröckelt und vielleicht irgendwann keine mehr ist.
Liegt das am Thema oder liegt das an Leuten?
Das liegt an Leuten. Das liegt an Leuten, das liegt an der Mitgliederentwicklung. Wenn man da so, also im Moment redet ja keiner offen, aber wenn man so ein bisschen im Hintergrund redet, weisen viele darauf hin, dass die Linken in Berlin in den letzten Jahren, das fing schon 2017 an, 2019 gab es eine Eintrittswelle, jeweils immer 400 Leute, jetzt gab es diese Wagenknecht-Abspaltung, da sind eine ganze Menge raus, aber auch 1400 neu reingekommen. Der bisherige Bundesparteichef Martin Schirdewan hat die Linken auf dem April-Parteitag gelobt über den grünen Klee, ihr habt 1400 neue Mitglieder, wahnsinnig, wahnsinnig toll. Das sind aber größtenteils Leute unter 35 und größtenteils Leute in den Innenstadtbezirken. Und das ist genau Neukölln, das ist Wedding. Das sind viele Leute, die aus so einer Bewegungsecke kommen, die auch pro-palästinensisch sind und so weiter. Die verschieben natürlich auch Machtgefüge.
Also eher Aktivisten, die da jetzt kommen?
Okay. So würde ich sehen.
Ich hatte ja das Gefühl, als nach der also nach der desaströsen Wahl in Brandenburg und auch in Thüringen und Sachsen, die Linke hier in Berlin versucht hat, was will sie denn jetzt eigentlich machen? Das, was sie da gesagt hat, das hörte sich für mich auch, also das war ein bisschen so weniger in den Sitzungssälen und so mehr Doing, das hörte sich für mich auch schon so ein bisschen nach Aktivismus an. Was sagt denn eigentlich die Parteispitze dazu, also Maximilian Schirmer und Franziska Brichtzi hier in Berlin?
Ich glaube, die haben gerade den schwierigsten Job in der Berliner Landespolitik. Also zu beneiden sind die nicht, die versuchen, diesen Laden zusammenzuhalten. Man hört da durchaus auch, wenn man da mit Leuten spricht, Kritik an beiden. Da wünschen sich einige, dass die sich stärker positionieren. Natürlich für das entweder das eine Lager oder das andere Lager. Und das können sie nicht, weil sie sind die, sie müssen das irgendwie alles zusammenhalten. Max Schirmer versucht ja jetzt auch beim Bundesparteitag anzutreten, dann für den Bundesvorstand, möchte da auch noch mehr linke Impulse aus Berlin mit reinbringen. Ich glaube, im Augenblick bringt er da eher Unruhe mit beim Bundesparteitag in Halle. Aber man hat schon das Gefühl, dass die kämpfen aber gerade ziemlich erfolglos. Also sie schaffen es nicht, diesen Konsens von früher, dieses Thema kriegen wir hier nicht abgeräumt, dann sollten wir es nicht zum großen Spaltpilz werden lassen. Das kriegen sie nicht mehr weggeräumt.
Ich glaube auch, dass es sehr schwer wird, es wegzuräumen, aber den Anspruch haben beide gerade. Die versuchen gerade mit Macht auch so ein bisschen nahezulegen, dass es möglicherweise dann doch ein paar Leute gab auf diesem Parteitag am Freitag, die, wie Sebastian auch schon gesagt hat, mit den Definitionen auch nicht ganz so firm waren und so weiter, dass da welche auch mitgenommen wurden von der Emotionalität und dann da vielleicht abgestimmt haben und dass die Mehrheitsverhältnisse vielleicht gar nicht so klar sind. Das höre ich so aus der Ecke. Und deren Job ist natürlich zu gucken, das irgendwie zu kitten, das, diesen Landesverband irgendwie zu kitten. Wir hatten ja einen Paukenschlag, zu dem kommst du bestimmt noch, mit Udo Wolfs Austritt.
Wäre meine nächste Frage gewesen, genau.
Der Einfluss, eigentlich der einflussreichste Linke der letzten Jahrzehnte in Berlin. Er war, glaube ich, 11 Jahre Fraktionschef, hat diese rot-grüne Koalition total mitgeprägt, war ein wichtiger Motor von allen drei Parteien in dieser Koalition. Der hat jetzt die Konsequenz gezogen. Der war gar nicht dabei am Freitag, der hat sich dann hinterher nochmal angeguckt. Und er hat dann gesagt, jetzt aber schon lange, jetzt ist Feierabend, ich trete aus. Und das ist natürlich ein Paukenschlag, der hier alle ein bisschen mitgenommen hat, weil das ist nicht irgendein Linker, das ist ein sehr, sehr wichtiger Linker gewesen. Und da, also der ist auch ganz klar im Ledererlager zu verorten. Wenn er da gewesen wäre auf dem Parteitag, wäre er da voll dahinter gewesen. Da ist natürlich die Befürchtung jetzt auch in Teilen der Linken, auch sicherlich in der Parteispitze groß, dass da noch welche folgen könnten und nicht irgendwelche No-Names aus der hinteren Bank, sondern eher Leute, die früher vielleicht auch mal im Senat gesessen haben.
Wir haben in den vergangenen Tagen wirklich viel in die Linke reingehört, haben festgestellt, dass viele entweder gar nicht reden wollten oder nur unter der Maßgabe mit uns sprechen, dass die sagen, aber das dürft ihr jetzt nicht öffentlich so weiter sagen. Einer hat mir gegenüber wenigstens zwei knappe Sätze gesagt, nämlich die schon öfter erwähnte Elke Breitenbach, also Ex-Sozialsenatorin, Cousine von Udo Wolf übrigens. Die hat gesagt, mir steht's bis hier, hat an Hals gezeigt und hat gesagt, sie wolle aber den Bundesparteitag der Linkspartei abwarten. Du hast ihn eben schon erwähnt, Sebastian, der findet von Freitag bis Sonntag in Halle statt. An dem Punkt müssen wir hier einen kleinen Disclaimer machen. Wir zeichnen diesen Podcast am Freitagnachmittag auf, bevor die inhaltlichen Diskussionen in Halle losgegangen sind. Aber vielleicht könnt ihr beide, Boris und Sebastian, schon mal so ein bisschen nach euren Gesprächen mit Politikerinnen und Politikern der Linken sagen, sehen das noch mehr so wie Breitenbach, nach dem Motto, jetzt erstmal den Parteitag abwarten und dann entscheiden? Also droht nach diesem Parteitag dann eventuell irgendwie die große Austrittswelle bei den Berliner Linken?
Also die Lage ist nicht leicht einzuschätzen, weil die Leute zum Beispiel Anfang der Woche noch sehr emotionalisiert klangen, bis zu dem Punkt, wo sie einem regelrecht weggelaufen sind, wenn man sie gefragt hat, können wir mal kurz reden, und die genau wussten, worum es geht. Und vielleicht hat sich da jetzt inzwischen bei einigen auch die Wut noch gelegt. Andere wiederum sind im Gespräch absolut klar und sagen, für mich ist das maßvoll, ich kann das einfach alles nicht mehr. Und dann listen sie aber wieder auf, was hängt jetzt alles an mir? Wenn ich gehe, was bedeutet das dann für die Partei? Und einige von denen haben diese Partei aufgebaut. Die sind schon immer dabei gewesen, die haben hier Verantwortung übernommen. Und die wissen genau, was sie machen, wenn sie gehen würden, was das für ein Signal setzen würde. Und das wollen sie eigentlich auch nicht. Aber auf der anderen Seite scheint der Leidensdruck bei einigen sehr, sehr groß zu sein. Aber mir wurde zurückgespiegelt, viele warten jetzt diesen Parteitag in Halle ab. Die Hoffnungen, mal sind sie moderat, dass da noch das Ruder rumgerissen wird, dass da vielleicht auch ein Signal gesendet wird. Wir haben es begriffen und wir müssen uns damit auseinandersetzen, auch kritisch mit uns selbst. Und wir machen das jetzt. Andere sind relativ hoffnungslos und sagen, da wird sich nicht wirklich grundsätzlich was ändern. Und was zum Beispiel niemandem helfen würde, ist, wenn sie es nochmal überkleistern und einfach sagen, komm, wir räumen das hier vorher ab, wir reden gar nicht drüber und tun so, als wäre es nie passiert. das Problem wird immer noch da sein. Und dann wird es nächste Woche mit Sicherheit unter den Leuten, die sich da jetzt auch beim Parteitag aufgemacht haben, 40 waren es ungefähr, die aufgestanden sind, die einfach gegangen sind, wortlos, die werden sich nochmal zusammensetzen. Und dann ist tatsächlich die Frage, also ich rechne schon damit, dass einige Konsequenzen ziehen werden. Wie viele es am Ende sein werden, wage ich nicht zu sagen, weiß ich nicht.
Also ich tue mich da auch schwer mit. Es ist eine Glaskugel, in die man da reinguckt. Kann man nicht wirklich beantworten, was da nächste Woche passieren wird. Viel wird abhängig von diesem Bundesparteitag auf. Diesen Bundesparteitag, der Freitagabend beginnt. Du hast den Disclaimer gesetzt. Gibt es einen ähnlich lautenden Antrag, bezeichneterweise wieder aus dem Kreisverband Neukölln. Und Steglitz-Zehlendorf ist noch mit dabei. Da geht es auch wieder darum, Israels Vorgehen im Gazastreifen als Genozid zu bezeichnen. Da sind jetzt, nach dem, was wir hören, noch hektische Verhandlungen hinter den Kulissen in Halle darüber, wie man den entschärfen kann, wie man da möglicherweise einen weitergehenden Änderungsantrag einbringen kann, damit man diesen Konflikt eben auf dem Bundesparteitag nicht nochmal genauso aufbrechen lassen will. Das kann auch nicht im Interesse der designierten Parteichefs sein, also Frau Schwertner und Herrn van Aken. Die wollen natürlich nicht so ein Signal haben, wenn sie da jetzt gerade demnächst gewählt werden.
Klar, die wollen Aufbruch, die wollen nicht Chaos.
Genau so. Sebastian hat eben gesagt, wenn es jetzt mit einer Kompromissformel wieder zugedeckt wird, ich löse das Problem ja nicht. Ich löse das Problem im Berliner Landesverband nicht. Und das ist jetzt offen auf dem Tisch. Und da ist jetzt die Frage, wir haben die Parteichefs in Berlin angesprochen, die müssen jetzt gucken, dass sie Integrationsarbeit leisten. Das ist eben auch nicht damit getan, dass beide in ihren Schützengräben, beide Lager da bleiben und man irgendwie so einen Formelkompromiss findet, sondern die müssen auch miteinander ins Gespräch wiederkommen und irgendwas Gemeinsames finden. Oder es kann dazu führen, dass wirklich möglicherweise sogar namhafte Linke auch von Bord gehen.
Und ich weiß, Boris, du hast eben gesagt, da ist viel Glaskugel, aber ich würde es euch trotzdem zum Abschluss gerne fragen. Kann die Fraktion der Linken in Berlin an dieser Sache zerbrechen?
Ich glaube, die Fraktion als Gruppierung quasi nicht unbedingt, weil man kann auch aus der Partei austreten und in der Fraktion bleiben, weil die Mehrheitsverhältnisse sind so, dass dann diejenigen, die bleiben würden, die eben in der Diskussion auf der anderen Seite, also nicht dem Ledererlager angehören, sondern auf der anderen Seite stehen, die sitzen auch in der Fraktion. Also die Fraktion selbst ist in der Frage auch gespalten. Die haben nicht die Mehrheiten, um die dann einfach rauszuschmeißen, die dann gerade aus der Linken irgendwie ausgetreten sind. Das heißt, die Fraktion könnte zusammenbleiben, aber wie die miteinander zusammenarbeiten wollen, ist mir schleierhaft. Und es ist auch noch nicht sicher, dass dann tatsächlich viele, vielleicht sind es einzelne wenige, die dann sagen, ich gehe jetzt diesen Schritt. Es ist nicht klar, dass das wirklich viele machen werden. Die Frage ist dann eher so, sind es vielleicht Einzelpersonen, die so gewichtig sind, dass es dem Landesverband und der Partei hier in Berlin, ja, also dem Image mindestens, aber eigentlich auch der Partei Schaden zuführt.
Also bemerkenswert finde ich vor allem, dass der, du hast es eben auch schon angedeutet, dass der Riss halt auch teilweise durch die Fraktion durchgeht. Bei den Änderungsanträgen an dem letzten Freitag auf dem Parteitag, da waren namhafte Abgeordnete aus Friedrichshain-Kreuzberg, eine Stadträtin aus Lichtenberg und Bezirksvorsitzende, die waren in dem Anti-Lederer-Lager mit dabei, wo man von außen gedacht hätte, okay, die sind ja alle mit Regierungslinke oder regierungsfreundliche Linke und so weiter, sind sie aber nicht mehr. Das ist schon, macht schon deutlich, wie sehr das ausgefranst ist. Das ist eben kein Neuköllner Problem mehr vom Neuköllner Bezirksverband oder von Teilen von Mitte oder sowas, sondern das ist breiter. Und nochmal in die Glaskugel geguckt, ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, das hast du vorhin auch schon gesagt, ist tatsächlich, wie schwer das fallen würde, auch namhaften Linken, die groß geworden sind in dieser Partei, die als Jugendliche angefangen haben und irgendwann Senator geworden sind oder wichtige Leute in der Fraktion, die auf Jahrzehnte zurückgucken, jetzt alles hinzuschmeißen. Das ist, glaube ich, ein persönlich so gravierender Einschnitt, gerade wenn ich noch in Amt und Würden bin in der Fraktion. Ich glaube, das wird, wenn das passiert, wäre es ein sehr drastischer Schritt. Und ich glaube, da werden sie viele noch ziemlich mit sich selbst ins Gericht gehen, ob sie das wirklich machen wollen.
Ich glaube, ich brauche keine Glaskugel, um zu sagen, dass uns das Thema in der Spreepolitik nochmal beschäftigen wird. Ich danke euch auf jeden Fall schon mal ganz dolle, Sebastian und Boris. Vielen Dank, dass ihr hier wart.
Gerne.
Gerne.
So, und nun zu einer völlig eklatfreien, aber nichtsdestotrotz interessanten Veranstaltung, nämlich der Konstituierung des neuen Brandenburger Landtags, die am Donnerstag stattfand. Und alles Wichtige bespreche ich jetzt mit Amelie Ernst und Hanno Christ aus der Brandenburger Landespolitikredaktion. Hallo ihr beiden.
Hallo Sabine.
Hallo.
Also wir erinnern uns, im Parlament sitzen jetzt nur noch 4 Parteien, SPD, AfD, CDU und neu drin das Bündnis Sarah Wagenknecht. Grüne, Linke und Freie Wähler sind nach der Wahl am 22. September nicht mehr vertreten. Und jetzt am Donnerstag gab es 3 Stunden konstituierende Sitzung und das lief alles sehr gesittet ab. Also zumindest was ich gesehen habe, nicht mal aus der Naja, ich würde sagen, sonst doch sehr gerne lauten AfD. Gab es irgendwie größere Zwischenrufe oder sowas? Was war denn da los? Hatten die alle Angst vor einem zweiten Thüringen, wo ja die konstituierende Sitzung unter einem Alterspräsidenten der AfD, muss man aber auch sagen, komplett aus dem Ruder gelaufen war?
Ja, ich glaube, das hat im Hintergrund und auch im Vordergrund eine Rolle gespielt. Und da hat man eben versucht, im Vorfeld ganz viel schon abzuräumen an Diskussionen, hat im Präsidium und in den ganzen Gremien vorher überlegt, wie können wir es denn so machen, dass wir uns das ersparen, wie das in Erfurt gelaufen ist. Und das hat tatsächlich auch funktioniert, muss man sagen. Ja, es gab ja einen zweiten Wahlgang beim AfD-Kandidaten für den Vizepräsidentenposten. Aber ansonsten ist das alles relativ, sagen wir mal, gesittet und ordnungsgemäß über die Bühne gegangen. Und hier war der Alterspräsident ja auch einer vom BSW, nicht wie in Thüringen von der AfD, der ja offenbar sehr gebrieft wurde, wie er das alles zu eskalieren hat. Und das haben wir hier nicht erlebt in Potsdam.
Also ich finde, für meinen Geschmack war es auch schon die erste parlamentarische Leistung von allen, also unterschiedlich die sind, aber dass sie es geschafft haben, sich da irgendwie zusammenzuraufen. Und da fand ich auch die Rolle des BSW im Vorfeld ganz interessant, weil die haben ja tatsächlich diesen Vorschlag gemacht, Mensch, schaff doch einen dritten Vizepräsidentenposten und dann gibt es diesen Streit, diese Auseinandersetzung nicht. Ja, das kostet alles mehr Geld, aber man hat einen politischen Konflikt weniger und vielleicht auch weniger Aufmerksamkeit für die AfD. Also insofern fand ich das schon mal als Beobachter interessant, dass es so gelaufen ist. Und ja, ich verbuche das mal tatsächlich als erste parlamentarische Leistung.
Auf die Wahlgänge und die Vizepräsidentenposten und so kommen wir gleich nochmal zurück. Lass uns doch mal als erstes auf die Eröffnungsrede schauen vom Alterspräsidenten Reinhard Simon. Habt ihr schon gesagt, Bündnis Sarah Wagenknecht ist ein ehemaliger Theaterintendant und der hatte ja bei seinem ersten Auftritt als Landtagsabgeordneter die ganz große Bühne. Und ich hatte den Eindruck, der hat es schon auch genossen. Klar, war ein bisschen nervös, aber der war, glaube ich, auch so ein bisschen gerührt von seiner eigenen Wichtigkeit, hat er dann betont, dass jetzt, wo er auch Politiker sei, vielleicht jemand seinen Wikipedia-Eintrag ändern müsste, hat ein bisschen Name-Dropping gemacht mit früheren Brandenburger SPD-Ministerpräsidenten, von wegen Matthias Platzeck, ein guter Freund, und Manfred Stolpe hat mir mal auf der Herrentoilette das Du angeboten. Wie habt ihr Reinhard Simon erlebt? War das ein guter Auftritt oder vielleicht ein bisschen Fremdschämen?
Also auf jeden Fall war es einer, der, du hast es auch schon angedeutet, ne, es ging viel um ihn, um seine Themen, was er erlebt hat und seine Perspektive. Das ist natürlich durchaus auch möglich. Das kann der Alterspräsident bestimmen, wie er möchte, wie er die Rede gestaltet. Der eine oder andere hatte sicherlich erwartet, dass es eine etwas übergreifende, überparteiliche Rede wird. Also die war schon sehr parteilich und da war schon viel BSW drin. Das fanden jetzt nicht alle so gut. Ja, und die Sache mit dem Wikipedia-Eintrag, das hatten wir auch bei Robert Krumbach ja schon vor einigen Wochen. Da gab es gar keinen Wikipedia-Eintrag. Also Wikipedia scheint auch ein Thema zu sein.
Kurz sagen, Robert Krumbach, der Chef des
genau,
BSW.
Genau, und jetzt Fraktionschef auch. Das scheint dann doch auch einen Wechsel in der Wahrnehmung, auch in der Selbstwahrnehmung bei vielen im BSW zu geben, dass man jetzt plötzlich, wie eben auch Reinhard Simon, in einer ganz anderen Rolle, ganz woanders ist, was vor wenigen Monaten noch überhaupt nicht absehbar war. Ne? Also das BSW in Brandenburg gibt es ja auch erst seit wenigen Monaten. Und das sind eben auch viele Biografien, die da zusammenkommen, die eigentlich auf einem anderen Gleis waren und jetzt so eine Wendung finden. Und bei Reinhard Simon merkte man eben auch, oh, jetzt steht in der Biografie auch nochmal plötzlich nicht nur jahrelang Theaterintendant in Schwedt, sondern jetzt ist da auch nochmal Alterspräsident und Landtagsabgeordneter und jemand, der die Sitzung eröffnet hat. Also das sind auch so Wendungen, mit denen haben, glaube ich, auch viele selber nicht gerechnet.
Wir können vielleicht mal ganz kurz, Hanno, bevor ich dich auch nochmal frage, in den Ton von Reinhard Simon reinhören, wo es auch um das Thema ging, wie man denn jetzt eigentlich miteinander umgehen sollte im Land, aber vor allem natürlich auch im Landtag.
Brücken schlägt man nicht mit Vorwürfen, sondern mit Anerkennung. Für mich gehören Pfui-Bekundungen nicht zur Kultur des Umgangs mit divergierenden Meinungen. Das ist vertane Lebenszeit. Manchmal hilft auch Zuhören zum besseren Verständnis und das Überprüfen der eigenen Gedanken. Setzen wir uns in der Sache hart, aber fair mit den unterschiedlichsten Auffassungen hier im Hause auseinander. Gewähren wir den politischen Mitbewerbern, dass auch sie mal zutreffende Dinge beantragen können.
Er hat jetzt den Namen AfD nicht genannt, aber meinte er damit vor allem auch die AfD? Weil das war ja eine große Debatte. Klar, immer. Wie geht man mit der um?
Ja, er hat ja auch Erwartungen geweckt im Vorfeld, dass er Brücken bauen möchte. Und ich glaube, die Erwartungen waren vielleicht ein bisschen zu hoch. Er adressiert an die AfD, das hat er so ausdrücklich nicht gesagt in seiner Rede. Aber das sagt letztendlich auch Robert Krumbach, der BSW-Landesvorsitzende und sein Fraktionsvorsitzender, dass wenn die AfD einen vernünftigen Antrag, so formulieren sie es, vorlegt, dass man dem durchaus auch mal zustimmen kann. Und jetzt muss man gucken, bewegen wir uns doch mal in die parlamentarischen Niederungen. Jetzt ist es erstmal in so einer Eröffnungssitzung schön gesagt, aber was heißt das in der praktischen Alltag, im praktischen Alltag eines Parlaments? Da bin ich mal sehr gespannt, wie da diese Brücken aussehen werden und wie stabil die sind, die da gebaut werden. Ohnehin die ganze Diskussion. Das BSW muss ja selbst erstmal sich einen Eindruck verschaffen, wie die AfD im Landtag überhaupt auftritt. Ich glaube, das wissen die eigentlich gar nicht, wie schwierig das da dieser Umgang auch tatsächlich miteinander ist. Ich weiß nicht, Amelie, wie du das siehst, aber ich glaube, die müssen vielleicht da auch ein Stück weit noch lernen.
Die müssen auf ganz vielen Ebenen, wollen sicherlich auch lernen, also das würde ich Ihnen schon zugestehen. Und was die Rede betrifft, also natürlich kommt das BSW eben auch aus dieser Wahrnehmung in der Gesellschaft, bestimmte Sachen werden nicht angesprochen oder man schließt die AfD zu schnell aus. Also da gibt es ja sozusagen eine kleine Verbindungslinie in diesem, wir müssen die Menschen ernster nehmen, wir müssen mehr zuhören, wir brauchen eine andere Politik. Also in diesem Anderssein, da treffen sich ja genau diese beiden Parteien und das wollte Reinhard Simon sicherlich auch aufgreifen, dass sich Menschen da wiederfinden, auch in dieser Rede.
Ich meine, die Menschen mitnehmen, das muss man natürlich klar sagen, wollen nicht nur BSW und AfD, das reklamieren natürlich auch die anderen Parteien für sich. Wir haben am Donnerstag noch eine zweite Rede gehört von der alten und neuen Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke von der SPD. Und auch da würde ich mal gerne kurz mit euch reinhören. Das war, glaube ich, so mit die zentrale Passage.
Nach diesem Wahlergebnis wird es unsere gemeinsame Aufgabe sein, zu einigen, womöglich auch zu versöhnen. Dazu muss keine Brandmauer eingerissen werden. Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus sind und bleiben abscheulich. Aber nicht alle Anhänger populistischer Organisationen sind rechtsextrem, rassistisch, antisemitisch. Wir müssen Formen des Miteinanders finden, streitbar, unnachgiebig, Feinden der Demokratie eine klare Kante zeigen, aber als Menschen miteinander. Man kann sich distanzieren, ohne zu zensieren, ohne zu diskriminieren, sich abgrenzen, ohne Menschen auszugrenzen.
An wen ging diese Botschaft? An die AfD, an die Menschen im Land, an die anderen Parteien? Was habt ihr da gehört?
Ich glaube, ans komplette Parlament. Und ich glaube, da an der Stelle ist Ulrike Liedtke auch das richtige Wort gelungen, der richtige Satz gelungen, weil das ist ja auch ihre Hauptaufgabe dann in den nächsten Monaten, genau darauf zu achten, gerade auch im Parlamentsbetrieb, Abgrenzung zu sagen, was geht nicht, aber trotzdem eben auch die Wählerinnen und Wähler da nicht auszugrenzen und den Eindruck zu vermitteln, es gibt gute und schlechte Wählerinnen und Wähler, sondern den allen Gehör zu verschaffen.
Ich habe allerdings Zweifel daran. Es gehört natürlich immer zwei dazu, wenn man aufeinander zugehen möchte, welche Rolle, welche Haltung die AfD einnehmen wird, weil ihr Erfolgsmodell ist eben das Dagegensein, auch wenn sie es immer anders erzählen. Sie erzählen immer, wir werden ausgegrenzt, aber wir kriegen natürlich auch mit, dass es sie den anderen sehr schwer machen, sagen wir es mal so, aufeinander zuzugehen. Da sind natürlich rechtsextreme Positionen, unter anderem ausländerfeindliche, migrationsfeindliche Thesen, aber auch schlichte Beschimpfungen, die da stattfinden, übrigens aber auch von anderen Seiten, wie wir es in den letzten Jahren gehört haben. Das finde ich ist noch ein weiter Weg und ich habe eben, wie gesagt, Zweifel, dass die AfD tatsächlich das einfach aufgeben möchte. Ich möchte das nicht Fundamentalopposition nennen. Sie sagen ja selbst, dass sie irgendwann mal regieren möchten, aber ich weiß nicht, wie das alles zusammenpassen soll. Ich glaube, dieser Unique Selling Point der AfD, wir gegen die anderen, wir gegen das Establishment, das geben die nicht so schnell auf.
Schauen wir mal ein bisschen auf die Wahlen, die ihr eben schon angesprochen habt. Zum einen wurde die Landtagspräsidentin wiedergewählt, Ulrike Liedtke. Gucken wir da kurz drauf. Sie hat, wenn ich es richtig durchgezählt habe, auch AfD-Stimmen bekommen?
Ja, und das war auch im Vorfeld absehbar. Also dass es auch da natürlich immer wieder Kritik gab an der einen oder anderen Sitzungsleitung, ob da sich der ein oder andere AfD-Abgeordnete zu gebremst fühlte bei bestimmten Aussagen. Das schon, aber insgesamt hat man da auch Ulrike Liedtke eine gute Arbeit bescheinigt und ich glaube deswegen auch das, was sie gerade eben im Ton, was wir noch gehört haben, was sie gesagt hat, das passt auch sozusagen in diese Richtung. Also es gibt zwar Kritik an ihr, aber insgesamt findet sie da, glaube ich, einen guten und einen mäßigenden Ton.
So, und dann hatten wir die Wahlen zum Vize bzw. den Vizes. Nun muss man vielleicht für alle, die nicht schon ewig Brandenburger Landespolitik beobachten, sagen, der Landtag in Brandenburg hatte ganz lange nur einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin. In der letzten Legislaturperiode waren es dann zwei und nun drei. Ihr habt eben schon mal kurz gesagt, wie es dazu gekommen ist. Sagt dazu doch noch mal bitte ein bisschen mehr.
Naja, wir hatten selbst eigentlich nicht damit gerechnet mit dieser Lösung, aber im Vorfeld, das war dann am Montag, gab es noch mal eine Präsidiumssitzung, wo dann relativ plötzlich dieser Vorschlag öffentlich wurde und dem auch dann alle anderen zugestimmt haben. Alle wissen, das kostet mehr Geld, wenn man einen dritten Vizepräsidentenposten schafft, aber man befriedet auf jeden Fall die Parlamentsspitze für den Moment und man hat einiges abgeräumt, was in dann dieser Sitzung hätte wirklich zum Problem werden können. Insofern, ich finde, klug gelöst. Es ist auch schon manchmal viel mehr Geld für noch unsinnigere Dinge ausgegeben worden. Insofern ist es vielleicht gar nicht so schlecht investiert.
Also die Vizepräsidenten bekommen 35% Zulage sozusagen zu ihren 9.200 Abgeordneten Salär sozusagen nochmal dazu. Und ja, da hat man jetzt einfach gesagt, das ist es uns wert, dass man sagt, bei 4 Fraktionen kann man das natürlich auch machen. Wenn es natürlich ein größeres Parlament ist, könnte man bei 6 nicht einfach mal dann auch plötzlich noch ein paar mehr einsetzen. Das wird dann, glaube ich, schwierig.
Und dann war natürlich die Frage, mit welchen Ergebnissen werden diese Vizepräsidenten gewählt? Es gab einen, der in den zweiten Wahlgang musste. Erwartbar?
Erwartbar würde ich sagen, Daniel Münschke, der AfD-Kandidat. Es gab ja auch bisher schon Vizepräsidenten von der AfD, Andreas Galau, der wurde nicht nochmal nominiert. Und Daniel Münschke musste in den zweiten Wahlgang, hatte zunächst mehr Nein- als Ja-Stimmen. Darum ging es ja in einer einfachen Mehrheit. Und da war es offenbar so, dass viele von den anderen Fraktionen nochmal sagen wollten, mit diesem Nein, wir möchten zeigen, dass eben die AfD mit den vielen Extremisten in ihren Reihen keine ganz normale Partei ist, die ganz normal einen Vizepräsidenten wie alle anderen stellt, aber eben im zweiten Wahlgang dann doch die Überlegung, wollen wir uns jetzt darauf einlassen, dass sich das hier ewig hinzieht, dass die AfD das skandalisiert und ein großes Fass aufmacht. Nein, wollen wir doch lieber nicht. Und Daniel Münschke ist eben selbst bisher nicht besonders aufgefallen durch ganz Rechtsaußenpositionen oder auch nicht im Verfassungsschutzbericht aufgetaucht. Deswegen hat man dann pragmatisch, würde ich sagen, eine Mehrheit für ihn zusammenbekommen.
Ich würde das auch mal den wohldosierten Schuss vor den Bug nennen. Also, wie es Amelie gerade erzählt hat, gar nichts zu machen und es einfach durchgehen zu lassen. Selbst die AfD war, glaube ich, überrascht, dass es nicht im ersten Wahlgang geklappt hat, was ich so gehört habe. Aber ja, sie hatten ja dann noch im zweiten Wahlgang den Erfolg.
So, jetzt haben wir den Rückblick getätigt. Ich würde gerne auch noch mal ein bisschen Ausblick machen mit euch. Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Ich meine, es laufen gerade Sondierungsgespräche zwischen SPD und BSW, vielleicht dann irgendwann auch Koalitionsverhandlungen. Wie viel wird denn im Landtag jetzt tatsächlich erstmal passieren?
Jetzt wird erstmal nicht so viel passieren, würde ich sagen. Es gibt so ein paar Sachen, die weiterlaufen. Also Volksinitiative Schulessen oder so, die muss weiter bearbeitet werden. Da gibt es jetzt einen Hauptausschuss, der das weiter betreut, sage ich mal. Aber viele große Schritte nach vorne werden da nicht gemacht, obwohl natürlich die Zeit läuft, gerade was das Geld betrifft. Ne? Also der Haushalt endet am 31.12. Es gibt noch keinen fürs neue Jahr, für 2025. Das ist so das Drängste, was jetzt eigentlich der Landtag mal beschließen müsste oder weiterbringen müsste zumindest, aber ohne neue Landesregierung, neue Finanzministerin, neuen Finanzminister, wird das nichts. Und da gucken jetzt die allermeisten drauf.
Die nächste Sitzung ist am 11. Dezember angesetzt. Wir sind total gespannt, was da passieren wird. Also es ist ja auch möglich, dass da schon ein Ministerpräsident gewählt werden könnte. Ansonsten Januar hätten sie noch. Dann aber wirklich, die Uhr tickt ja jetzt. Wir haben die berühmten 90 Tage, die dann ab der konstituierenden Sitzung laufen. Und bis dann muss ein Ministerpräsident gewählt sein, sonst gibt es Neuwahlen.
Ich habe jetzt irgendwo gelesen, am 28. Oktober wolle die SPD oder solle es eine Entscheidung über Koalitionsverhandlungen geben. Ist das ein Termin, der irgendwie feststeht, oder ist das einfach nur Gemunkel?
Aus meiner Sicht ist das Gemunkel. Also es ist natürlich auch so Ferien einerseits Vorteil natürlich. Man kann so ein bisschen mehr in Ruhe vielleicht noch hinter den Kulissen sprechen. Aber ob das der 28. wird oder 29. oder ob man doch wartet bis zu den bis nach den Ferien, also Anfang November, aus meiner Sicht alles möglich.
Und Hanno, du hattest die Woche jetzt auch einen Online-Artikel geschrieben, hatte ich gelesen. Da ging es um die Frage, hat das BSW, auch jetzt jenseits von der Sitzung gestern, schon mal so zart die Fühler Richtung AfD ausgestreckt? Da ging es ja um Aussagen von wegen, wenn die AfD sozusagen zustimmungsfähige Anträge einbringt, stimmen wir auch oder könnten wir uns durchaus vorstellen, mitzustimmen. Da wurde, glaube ich, das Beispiel gebracht, wenn die AfD sagt, der Himmel ist blau, dann werden wir zustimmen. Ich würde dem ja entgegnen, dass AfD-Anträge meist nicht lauten, der Himmel ist blau, sondern weg mit den Flüchtlingen, da wird der Himmel wieder so blau wie früher. Also was können wir da erwarten zwischen BSW und AfD?
Ja, im Vorfeld sagt sich das so einfach, ne? Aber dann, wenn man sich die Anträge genau anguckt, und meistens ist es die Begründung eines Antrages, an der sich die anderen Fraktionen gestoßen haben, also nicht so sehr die inhaltliche Zielrichtung, sondern dann die Begründung, und da gingen einfach viele nicht mit. Und Robert Grumbach hat ja selbst gesagt, ich habe mir alle Anträge der AfD in der letzten Legislatur durchgelesen, ob es wirklich stimmt. Und da war nichts Vernünftiges dabei. Also ich weiß nicht, ob die AfD dann sozusagen ihre Arbeit plötzlich qualitativ so verbessern kann, dass sie auch einem Robert Grumbach genügen. Aber ich glaube, man guckt da nochmal mit einem zweiten und dritten Blick drauf. Das ist zumindest meine Erwartungshaltung. Ansonsten, glaube ich, hätten wir, wenn BSW und SPD zusammenkommen, einfach sehr schnell einen großen Knatsch.
Und ich meine, das BSW ist nun neu im Parlament, aber vielleicht würden die dann auch relativ schnell lernen müssen, was Koalitionsdisziplin ist, vermute ich.
Auf jeden Fall. Und ich denke, Robert Grumbach mit seiner 40-jährigen SPD-Erfahrung wird zumindest davon nicht überrascht sein und wird das einkalkulieren jetzt bei den Sondierungsgesprächen. Also, dass es da nicht so läuft, ja, wenn der Antrag vernünftig ist, dann stimmen wir auch mal mit denen das wird dann, glaube ich, ganz schnell eingeholt von der Realität.
Und bisher heißt es, auch wenn es solche Wortmeldungen gibt in Richtung AfD, Brücken bauen und so weiter, dann heißt es aus Reihen der SPD, naja, das sind Einzelmeinungen erstmal. Ich glaube, es gibt ein Vor-Koalitionsverhandlung und ein Nach-Koalitionsverhandlung. Also es wird einfach eine andere Welt sein, auch für das BSW, wenn man tatsächlich beschließt, mit der SPD gemeinsame Sache zu machen.
Ich bin sehr gespannt, was bei euch in Brandenburg passiert. Hanno, Amelie, ich danke euch ganz herzlich für das Gespräch.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Das war es schon wieder mit der Spreepolitik für diese Woche. Ob die Berliner Linkspartei an der Antisemitismusdebatte zerbricht, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Aber eins kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, falls Sie noch mehr Lust auf Podcasts haben, werden Sie in der ARD-Audiothek bestimmt fündig. Mein Tipp heute, der Zerfall Babylons. Ein Geschichtspodcast über Berlin, das 1929 eine Stadt voller Glanz und Glamour war. 10 Jahre später ist davon nichts mehr übrig, nach einem Jahrzehnt, in dem das Verbrechen zum Gesetz wurde. Mit dabei Volker Kutscher, der Mann, der mit seiner Romanreihe um Kommissar Gerion Rath die Vorlage geliefert hat für Babylon Berlin. Der Zerfall Babylons gibt's in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ich bin Sabine Müller und sage danke fürs Zuhören in dieser Woche.